Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Commissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy, und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Ja, ihr lieben Venedig-Fans, es geht ja in jeder Podcast-Folge erst einmal auf das Bötchen. Ich nehme euch ja immer gerne auditiv mit aufs Wasser. Und heute gibt's eine Folge, die wirklich komplett auf dem Wasser spielt. Wir, das ist, wenn ich sage wir, dann sind das Wolfgang Salomon, den ihr bereits kennt, der Venedig-Kenner, Liebhaber, Autor, also der wirklich Venedig wie seine Westentasche kennt und zwar mit allen Genussthemen. Wolfgang und ich waren 8 Stunden auf einem Boot unterwegs mit einer großartigen Reiseleitung und einer Veranstalterin aus Österreich. Davon werden wir euch heute berichten. Erst einmal ganz herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
Recht herzlichen Dank, Birgit, für die Einladung. Ich freue, dass wir uns zwar nur über den Bildschirm, aber dass wir uns wieder sehen, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in Natura über den Weg laufen.
Ja, das wäre sehr schön. Wir haben uns jetzt verpasst. Ich war ja zu 2 Anlässen nach unserer Bootstour nochmal dort. Zum einen wollte ich mir dieses Spektakel der Jeff Bezos Hochzeit anschauen. Und letzte Woche war ich da, als die Filmfestspiele waren. Wann war dein letzter Venedig-Trip?
Ah, vor 3 Wochen.
Vor 3 Wochen, ne?
Vor drei Wochen war ich urlaubend mit der Familie unterwegs in der Nähe und war natürlich am Lido und war in Venedig und habe meine ganzen Adressen wieder besucht, habe Sachen abgedatet, neue Impressionen inhaliert eben und war eigentlich ziemlich überrascht, muss ich sagen, dass sehr wenig Leute unterwegs waren.
Ja, das ging mir jetzt genauso. Das ganze Jahr nämlich, ich war jetzt dieses Jahr, glaube ich, 3 oder 4 Mal da und ich merke es vor allen Dingen abends. Also ich sage ja immer, bleibt über Nacht, weil dann gehört Venedig euch. Aber ich nehme es auch zunehmend wahr, dass es wirklich abends, ich möchte jetzt fast sagen, tot ist. Und das in der Hauptsaison im August. Also dass so ab 18, 19 Uhr, wenn alle wieder zurück in den Bussen zum Gardasee sind, dass es dann in manchen Ecken von Venedig wirklich richtig lahm ist, dass ich mich frage, was macht man jetzt hier? Also wo sind die Einheimischen? Ich habe ein Bild geteilt ich bin ja gerade so ein Murano-Fan. da waren wirklich abends, ich habe das um 8 Uhr aufgenommen, kein Mensch am Hauptkanal, kein einziger Mensch zu sehen. Um 8 Uhr im Sommer, also das hat mich sehr irritiert.
Naja, es ist jetzt momentan so ein bisschen Boomerang. Die Wirtschaftslage, wie gesagt, ist ja überall nicht gerade prickelnd. Und wie man halt weiß, haben mittlerweile die Anzahl der Bewohner überholt. Das war ja schon vor 1,5 Jahren, ist das durch die Schlagzeilen gegeistert. Und wenn jetzt natürlich die Gäste ausbleiben und es sind immer weniger Einwohner in Venedig, dann verweist das Ganze wieder, was natürlich romantisch und fotografisch wunderschön ist, sozial natürlich ein Desaster ist, wenn man durch eine Geisterstadt geht, wo die Infrastruktur fehlt und die nur mehr auf Tagestouristen ausgerichtet ist.
Also das ist ganz schlimm.
Das ist mir am Lido genauso gegangen. Also ich war am Lido, es ist Hauptsaison, es ist kurz vor Ferragosta und es ist 80% des Strands leer. Wirklich leer. Also, wie gesagt, ja, man sieht überall, die Inflation galoppiert in die Höhe. Wir in Österreich sind besonders betroffen. Wir haben in der EU den höchsten Inflationssatz eben. Bei uns verdoppeln sich die Preise quasi. Der einzige Vorteil ist, früher hat man gesagt, man reist in ein teures Urlaubsland, dem ist nicht mehr so. Österreich ist mittlerweile so teuer geworden, dass selbst die teuersten Cafés in Venedig nicht mehr irgendwie über die Schnur schlagen. Also Und das passiert natürlich in Italien auch. Das habe ich in Dresden gesehen, wo ich dann im Anschluss war. Es werden so 6.000 Leute hineingekippt in die Stadt plötzlich, wenn ein Kreuzfahrer auftaucht, die nicht viel Geld da lassen, die genauso schnell wieder verschwinden. Und dann ist Dresden wieder relativ leer eben. Und bei Venedig, wo das so klein und komprimiert ist, merkt man das natürlich besonders.
Man merkt es besonders. Und ja, es war immer so, dass es abends leerer wurde, aber ich muss da wirklich sehr an Petra Reschke denken, die das ja ganz, ganz oft anmahnt und sagt, das ganze Leben hier ist einfach, ändert sich. Und wenn du dann wirklich Viertel hast, wo du keinen Menschen mehr begegnest, wo die Restaurants auch zu hatten, also an diesem Kanal in, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, auf Murano, also wenn du halt vom Leuchtturm kommst, ja, ja. Da ist ein, da sind ja wie Perlen auf einer Schnur die Restaurants aufgefädelt und da hatte nur noch eins auf, also abends, weil es lohnt sich nicht aufzumachen, weil keiner da ist. Und dann hatte ich das erste Mal jetzt wirklich so dieses Jahr das Gefühl, was man immer so sagt, es ist so ein Disneyland, ja, es ist traumhaft schön, aber im Disneyland abends, wenn die Gäste aus dem Park raus sind, was ist dann da noch, ne? Dann ist es dunkel und das ist sehr, sehr schade.
Ja, es ist sehr, sehr schade, aber wie gesagt, da werden wir nicht drum herumkommen, mit dem werden wir leben müssen. Also es ist überall, wo der Übertourismus ist, der Super-GAU, auch zum Beispiel wie in Barcelona, wo ganze ja. Viertel umgebaut werden, Leute vertrieben werden. Und wenn dann der Tourist, auf den man sich einschießt, ausbleibt, wie gesagt, ja. dann ist die ganze Stadt verwaist. Und so wie du sagst, gerade in Murano, also ich habe vor 13 Jahren angefangen, Bücher zu schreiben und mein zweites Buch war Venedig abseits der Pfade, wo ich noch am Murano dokumentiert habe, was gerade im Umbruch war. Das heißt, es hat damals noch 10 Glasfabriken gegeben, Tendenz sinkens, es hat kleine unabhängige Künstler gegeben und zu dieser Zeit hat es 3 Lokale gegeben, die in Murano sich getraut haben zu eröffnen. Die Giovanna, meine Freundin von Marco Vastanca, war eine der ersten eben. Und die auch ein bisschen höhere Qualität geboten haben und die am Anfang von den Inselbewohnern gedisst worden sind, weil die das gar nicht verstanden haben, was die da wollen. Nicht? Also das ist nicht das Ach. Übliche, die Murano-Küche, sondern das ist nichts für uns irgendwie und was soll das? Nicht? Und da war Murano gerade dabei, sich neu zu erfinden und man hat ja viele neue Hotels dort hochgezogen, die meisten im Luxusbereich. Ja. Und das sind dann auch wieder auch diese goldenen Käfige, der sich sein Taxi nimmt oder sein Privatchauffeur nimmt oder nach Venedig rüberfahrt, aber der die Insel eigentlich nicht befruchtet. Und zeitgleich werden die Preise, Venedig, ganze Lagune, exorbitant höher bei den Mieten, dass sich die Leute ganz einfach das Wohnen nicht mehr leisten können. Wohnprojekte, die über Jahrzehnte lang geplant wurden, um den Abzug zu verhindern aufs Festland, sind eingestellt worden oder wurden auf Bed and Breakfast umgewidmet und da müssen wir uns alle selber bei der Nase nehmen. Also ich für meinen Teil, ich schreibe da niemand was vor, ich für meinen Teil, ich bin kein Fan von Bed and Breakfast oder von Airbnb. Ich steige in einer Pension in ein Hotel ab oder ich habe halt die Möglichkeit, bei Freunden zu wohnen. Aber natürlich durch diese ganzen Booking-Plattformen hat sich überall die Struktur geändert in jeder Stadt und ich habe auch in Wien dasselbe Problem. Erster Bezirk ist seit ein paar Jahren Disneyland. Es schieben sich nur mehr Touristen durch. Die Leute, die dort wohnen, werden immer weniger. Die neu zuziehen, sind meistens Anlegerwohnungen. Und das Endergebnis sieht man halt. Also das ist was eigentlich die Stadt regulieren kann oder könnte. Und gerade in Venedig, der Bürgermeister Brugnaro ist der erste venezianische Bürgermeister, der im Festland wohnt. Und wie du auch weißt, weil du zuerst Petra Reschke zitiert hast, die hat gegen das auch angekämpft, wie du weißt, die Stimmen für die Wahlen werden am Festland geholt. Die werden in Magiera
ja, das ist eine Katastrophe.
Weil die zahlenmäßig hoch sind. Und natürlich fangt er dort die Wähler ab eben. Und selbst wenn ganz Venedig gegen den wählen würde, würde sie prozentuell nicht ausgehen.
Ja, ja.
Eine Katze, die sich in den Schweif beißt sozusagen.
Also das ist wirklich, scheint keine Lösung in Sicht. Mich hat es auch so ein kleines bisschen gewundert. Ich bin übrigens bei dir. Ich liebe grundsätzlich Hotels und Pensionen. Ich mag das einfach als Gast auch dort zu sein. Ich finde es wunderschön, begrüßt, empfangen zu werden, einen Gastgeber zu haben. Und ich mag es auch so ganz, von der ganzen Atmosphäre. Und das gibt's ja in Venedig schon auf dem Lido noch großartige Hotels aus der Jahrhundertwende. Und ich rede von der vorletzten Jahrhundertwende. Ja, ja. Und das ist auch etwas, was ich ja im Podcast gerne immer jedem empfehle. Nutzt das, schaut euch da um und wohnt in diesen wunderschönen Hotels, sei es auf der Judäa,
sei es gerade der Lido hat ja was Einzigartiges gegenüber den anderen Badeorten, den benachbarten Badeorten, die ja in Österreich ja oft als Hausmeisterstrände verschrien sind, also wo 90% nur Hotels sind und 10% Einheimische. Mhm. Am Lido ist es umgekehrt. Da ist sehr vieles in privater Hand, es sind viele private Apartments und also jetzt plakativ gesagt, die Unterkünfte, die lassen sich an zwei Händen abzählen. Es gibt natürlich ein bisschen mehr, aber wie gesagt, das ist ja ein ganz anderes Bild eben wie die anderen Badeorte.
Jetzt genau, wenn man jetzt so zwischen Rimini und Ravenna dir auch da anschaut. Das stimmt, das ist wirklich, das ist ja auch so
nur toll bis am Lido. Jesolo ja. Raufgehen, Punta Avione, Lignano, Caorle, Bibione eben. Genau. Das ist ja der ganz, oder gerade was du jetzt kennengelernt hast, das ist ja ein ganz anderes Bild, wo wirklich hauptsächlich nur Touristen, also Hotels und Pensionen sind. Am Lido ist es genau umgekehrt.
Ja, deswegen, ich finde den Lido großartig übrigens auch zum Wohnen. Also das finde ich wirklich eine tolle Alternative. Du hast es vielleicht mitbekommen, wir haben uns ja jetzt auch nach einer WG für Venedig umgeschaut. Freunde von mir, die möchten ganz dorthin ziehen. Das ist übrigens eine so lustige Geschichte, Wolfgang. Holter ist, also das ist diese Freundin, die ist Architekturhistorikerin und die hat lange in Paris gelebt und gearbeitet. Da war es ihr irgendwann zu dreckig und dann ist sie nach Wien gezogen. Und jetzt ist ihr Wien zu sauber. Und, und deswegen hat sie gesagt, jetzt muss es nach Venedig gehen. Es passt natürlich bei ihr auch vom Job, das ist gar keine Frage. Aber ich fand das ganz interessant, diese Reise von Paris über Wien nach Venedig.
Also das muss ich jetzt sagen, wenn sie eine Dame vom Fach ist, als Architekturhistorikerin, muss sie wirklich Tempo zulegen. Ich habe das Glück gehabt, in den letzten 20, 25 Jahren, wo ich die Lagune erkundet habe, sowohl am Lido, Ospedale al Mare, Stichwort eben, aber auch auf den verschiedensten verlassenen Inseln Sachen vorzufinden, die wirklich Jahrzehnte nicht bespielt worden oder verlassen worden sind und immer mehr gedacht, wow, in Venedig exorbitante Mieten, also da wird das Ultimative rausgeholt und wirklich Luftlinie 500 Meter entfernt stehst du vor Ruinen, die seit Jahrzehnten nicht genutzt werden mit Meerblick oder Lagunenblick und hab das Glück gehabt, das zu dokumentieren, zu fotografieren, immer wieder zu besuchen. Ich sehe aber sehr wohl jetzt zum Beispiel, dass in den letzten Jahren da viel Geld hineinfließt und viel umgebaut wird. Also diese Sachen, diese historischen und diese Ruinen und diese ehemaligen Sanatorien und Klöster, das verschwindet sukzessive. Das ist einerseits negativ behaftet natürlich, weil wieder nur neue Ferienwohnungen gebaut werden. Andererseits auf Paludo, auf San Giacomo in Paludo, das ist die Insel zwischen Murano und Burano, die erste, wo man vorbeifährt, wo das Linienboot vorbeifährt, auf der rechten Seite.
Ja.
Wenn du dich erinnern kannst, ich habe über das Bassrelief gesprochen in Santa Caterina in Burano, wo die älteste Glocke hängt. Das ist ja ursprünglich dort. Dort ist nur mein Duplikat. Das Original ist in Santa Caterina. Und diese Insel habe ich viele Jahre besucht, war auch dort über Nacht. Das ist nur ummauert. Das sind Ruinen von einem Kloster. Das sind Ruinen von einem Pulverlager, Kasernen. Habe da exorbitante Erlebnisse gehabt mit Schlangen und unheimlichen Sachen, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ehepaar Repotengo, das ist ungefähr die, wie soll ich es vergleichen, die moderne Guggenheim, ein Mäzen-Ehepaar, haben diese Insel gekauft, bauen die in Blitzeseile um. Also das hat angefangen vor 1,5 Jahren und das ist schon fast fertig. Für venezianische Verhältnisse extrem schnell. Und man baut dort ein Kulturzentrum, aber mit einem sozialen Aspekt. Das heißt, sie bauen dort Wohnungen auch für Künstler, die sich dort einmieten können. Es kommen dort unabhängige Events, also es kommen sehr viele andere Leute auch zum Zug und es ist nicht wieder nur für ein kleines Klientel staatlich geförderter Künstler, sondern man schaut wirklich eine große Bandbreite abzustecken. Und das, finde ich, bei dieser Insel hat einen gewissen Charme. Werden wir schauen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe auch, weil es ist dort auf dem Ostufer, dort habe ich geforscht, Ausgrabungen auch schon gemacht worden, die aus finanziellen Gründen eingestellt worden sind, die weit über die Wiege Venedigs hinausgehen, die bis in die römische Zeit hinausführen. Und ich hoffe, wenn man dort so viel Geld investiert, dass man dieses Stück dort auch behandelt und dass dort auch in diese Richtung etwas weitergeht, damit man die Geschichte von Venedig wieder ein bisschen umschreiben kann.
So, Wolfgang, und jetzt sind wir genau in unserem Thema drin. Wir haben jetzt ja ein langes Intro gehabt über den Lido, über Palazzi und. Aber jetzt sind wir da drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so eine Freude, dir zu folgen, deine Bücher zu lesen. So haben wir uns kennengelernt. Wir verlinken die alle nochmal in den Shownotes. Aber was wirklich für mich eine außergewöhnliche Experience war mit dir in die Laguna Morta zu reisen. Ihr hattet Premiere. Und wenn ich sage ihr, dann ist das das Reiseunternehmen TLS.
Die Regina Rauch-Greiner und der Marco. Und welch Zufall, gestern sind wir uns über den Weg gelaufen. Die waren kurz in Wien und haben uns getroffen, weil wir schon am 20. September die nächste Tour machen. Aber bitte, zurück zum Thema.
Die nächste Tour, dann schauen wir, dass wir vorher draußen sind. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr damit weitergeht. Also ihr hattet Premiere und zwar ging es 8 Stunden mit einem Boot durch die Laguna Morta. Das ist also der nördliche Teil der Lagune. Und wir haben uns das, du hast gesagt, Mensch, Birgit, wenn du in Venedig bist, hast du nicht Lust mitzukommen? Und das muss man mir ja nicht zweimal sagen. Also, das war großartig. Wir sind in Punta Sabbione gestartet. Und ich hatte dann von der Regina den Hinweis bekommen, es gibt einen Überraschungsgast, der mit an Bord sein wird. Also von dir wusste ich es ja. Einen Venezianer. Und jetzt musst du dir vorstellen, das war so lustig. Das Boot ist losgefahren und hat mich, also wir haben uns in Punta Sabbione getroffen. Da startete das Boot, mit dem wir gemeinsam gereist sind. Ich bin mit dem Vaporetto vom Lido aus nach Punta Sabbione und habe mir gedacht, dieser Venezianer wird ja dann schon an Bord sein. Und so ein Vaporetto, da sind ja schon ein paar Leute drauf. Und dann habe ich das sehr schnell erkennen können, wer dieser Ehrenvenezianer sein könnte. Alleine nur von der Kleidung, von der Attitüde, von der Haltung. Du siehst das in der Tat, weil du einen echten Venezianer auf dem Vaporetto siehst. Das war faszinierend. Beim Aussteigen habe ich ihn dann angesprochen und habe gedacht, naja, der wird es schon sein. Frag ihn mal, ob wir das gleiche Ziel haben, nämlich euer Boot zu finden. Und dann sind wir also unterwegs gewesen und ich habe das nicht für möglich gehalten, Wolfgang. Du musst mir bitte erklären, wie du das bewerkstelligst. Also ich glaub, die Lagune hat um die 200 Inseln.
Über 100 Inseln, ja.
Und du kannst so jeder was erzählen. Du weißt, da werden Artischocken angebaut, da hat der was gekauft, da ist dieses passiert. Wahnsinn!
Birgit, also erstens mal muss ich sagen, die Regina, weil du gesagt hast, Premiere, hat den Marco mitgenommen, mit dem sie rudert in einem venezianischen Ruderclub. Auch das bietet sie an, man kann auch mit Marco und mit ihm rudern. Und den hat sie mehr oder minder zur Sicherheit mitgebracht, weil sie nicht gewusst hat, wie das mit uns funktionieren wird. Und der Marco war eigentlich das Backup und der Marco hat dann zu mir gesagt, warum bin ich eigentlich mitgefahren? Du weißt so viel, wenn nicht sogar mehr wie ich. Das hat mich natürlich, Gänsehautmoment für mich als Wiener, als Zugereister gegenüber gestandenen Venezianer. Ich erforsche, also ich bin seit Kindheitstagen in Venedig, das haben wir erst letztes Mal besprochen, immer wieder unterwegs und seit 20, 25 Jahren erforsche ich die Lagune und die Inseln. Und ich muss stolz dazu sagen, seit knappe 3 Jahren bin ich auch mit dem Segelboot unterwegs zwischen Triest und Venedig und Chioggia, wo ich die Leute kulinarisch verwöhne, diese Geschichten erzähle. Und ich habe mittlerweile schon 1000 Seemeilen auf dieser Strecke am Buckel. 1000 Seemeilen für diese kleine Strecke. Also kannst du dir vorstellen, wie oft ich da mit meiner Neugier unterwegs bin. Aber das Schöne ist, ich entdecke noch immer etwas Neues. Ich bin an einen Skipper gekommen, namens Vetter Wolfgang, der ebenso abenteuerlustig ist wie ich. Und wenn es mit den Gästen passt, segeln wir in der Lagune, auch in der Laguna Sud, in die Barrena raus, also wo wir dann schon mit dem Kiel den Grund berühren und dann uns irgendwie mit dem Schlauche weiter durchtasten müssen, aber wir sind neugierig und entdecken immer wieder neue Sachen. Und da merkt man natürlich auch stark die Veränderungen, die sich in der Lagune tun, sei es jetzt ökologisch, wie sich die Strömungen ändern, wie das Wetter reinspuckt, was sich mit den Überschwemmungen alles tut und natürlich auch, wo Inseln neu im Besitz sind oder wo neue Sachen gebaut werden oder wo neu geplant zumindest wird. Und es ist gerade in der Lagune, wenn du unterwegs bist, hast du ja zwischen 45 Meter tiefste Stelle bei einem Bocca-Eingang und plötzlich bist du 20 Meter weiter und die Lagune ist 1,2 Meter tief. Und da ist der Wolfgang, mein Namensvetter, wie gesagt, ein Kapazunder auf diesem Gebiet und das hat sie mittlerweile auf mich übertragen. Und für mich ist der größte Stolz, wenn ich auf einen 15 Tonner dort mit dem Segelboot dort durchfahre. Bis jetzt waren sie immer nur Außenbord oder Kajak und so und das Ganze manövrieren kann und meistern kann, bin ich natürlich auch stolz, dass ich das auf die Reihe bekomme. Und
das glaube ich, aber das verändert sich ja auch, wie du sagst. Ne? Also du hast ja nicht das Wissen, was du vom Segeln hast, von vor einem Jahr, kannst du ja nicht übertragen, weil es ja diese ökologischen Veränderungen auch gibt.
Es gibt, wenn man beim Bahnhof rausgeht, schräg vis-à-vis ein paar hundert Meter rein, gibt es ein Buchgeschäft Mare di Carta. Und die Besitzerin ist selber eine Seglerin, die hat eine App rausgebracht und die bringt auch alle 2 Jahre die neue Karte der Lagune von Venedig raus. Oh. Und wir stürzen uns natürlich immer wieder drauf, wenn man natürlich sieht, nicht durch Sandbankverschiebungen und so weiter, wo man aufsitzt, wo es gefährlich ist, wo man nicht hin kann und so weiter. So wie du sagst, das ist was Dynamisches und man muss immer wieder so am Ball bleiben, damit man da den Anschluss nicht verliert und dass man sicher manövrieren kann. Mhm. Und weil du gefragt hast, zu jeder Insel Geschichte, ja, für mich ist das, wie gesagt, mir blutet das Herz, und nochmals an Giacomo Impaludo, auf die Insel, über die ich vorher gesprochen habe, zurückzukommen. Wenn man mit dem Linienboot Richtung Burano fährt, das ist die erste Insel, die mir passiert, Madonna dell'Orta, wenn du das mit dem Linienboot machst, dann schau mal, 90% aller Leute haben die Nase im Handy drinnen. Das heißt, die schauen sie nicht an. Für mich ist der Weg das Ziel. Die schauen sie nicht an, wo sie vorbeikommen, was das da ist, sondern da geht's nur darum, dass ich dann auf Burano mein Instagram-Foto mache und wieder zurückfahre und das auf der Bucketlist abhacke. Und das ist natürlich auch, wie sich der Tourismus verändert hat. Das ist eine neue Generation, absolut, die ganz andere Präferenzen hat. Und für mich, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, der Weg ist das Ziel. Und jedes Mal, wie ich dort früher vorbeigefahren bin, habe ich mir gedacht, boah, was hat diese Insel für eine Geschichte? Und ja, dann habe ich halt das Glück, also ich gehe dann in ein Antiquariat rein, ich halte das dann mal da kurz in die Optik rein. Ja. Und entdecke dann ein Buch über La Cavana di San Giacomo in Paludo. Oder ich fahre mit einem Boot und sehe auch einen Venezianer, komme mit dem ins Gespräch. Und der hat mir erzählt, sein Vater war ja Gondolier und die haben da damals einen Boden eingebaut. Und genau dieselbe Familie hat den Boden wieder gestohlen nach der Biennale und so weiter. So ergibt sich eins ins andere. Man wird weitergereicht. Man hat immer wieder neue Geschichten, die es aufzuarbeiten gibt eben. Wo natürlich in Venedig von jeder Geschichte 3 Versionen existieren. Aber das macht gerade den Reiz aus. Aber es gibt so viele charmante Ecken noch, die zu entdecken sind, sowohl kulturhistorisch als auch natürlich, du kennst mich, kulinarisch. Ja, und da, wenn man sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt, kann man das auch mit Linienboot machen bis zu einem gewissen Grad. Oder es gibt Leute, ich schreibe für nächstes Jahr einen Artikel für das Alpe Adria Magazin, wie man sich in Venedig mit dem Boot bewegen kann in der Lagune. Das ist natürlich mit Linienboot.
Sehr gut. Sehr gut.
Das ist mit einem Fragozza, mit einem alten Segelboot, das ist mit einem Außenborder eben, man kann mit einem Katamaran, egal mit was, welche Möglichkeit es gibt, wird da drinnen dann aufgelistet mit Adressen und die es interessieren, können sich dann selber drum kümmern oder selber ihre Reise arrangieren.
Ja, und ich finde auch alleine, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, im Podcast, dieses mit dem Vaporetto rauszufahren, auch nachts rauszufahren, also nachts die Stimmung, einmal diese Runde von Punt rund, vom Lido über Punta Sabione, Burano, das ist Wahnsinn. Also man kann schon sehr lange abends, ich möchte fast sagen, nachts unterwegs sein und diese Einsamkeit, wenn man das mag, ich liebe das, genießen und auch dann vieles entdecken. Ich habe übrigens seit diesem Jahr, also das hat mir auch vorher noch keiner gesagt, ich bin jetzt Besitzer vom Venezia Unica Pass. Und zwar kann ich damit, ich habe den für 5 Jahre gekauft, also es gibt jetzt ich habe jetzt einen Venedig-Ausweis mit Passbild von mir. Ich zahle da einmalig 100 Euro für und kann dafür für also einen Bruchteil dessen, was normal das Vaporetto kostet, erfahren. Ich glaube, ich zahle jetzt.
Ich kenne die Abkürzungen, wie man dorthin kommt. Ja, wie man zu diesem Ausweis kommt. Da hättest du es nur fragen müssen, das hätte ich dir können sagen.
Ja, gut, da bist du bei mir. Informationsschulden sind Schulden. Aber ich hab mich gewundert, dass ich dieses Jahr übrigens über Holter, Grüße gehen raus, erfahren habe. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Vergnügen, für 1,40 Euro unterwegs zu sein, statt für 9 Euro. Ne?
Natürlich, weil das ist genau das inflationsgetrieben, also genau diese Nebenkosten, die sehr exorbitant in die Höhe gehen, eben, die dann natürlich die Kaufkraft einschränken oder eben, dass man dann in Venedig essen geht, sich ein Eis kauft, wie auch immer, weil die Sachen rund um momentan explodieren, wie halt überall.
Wobei ich das überhaupt nicht so sehe. Ich finde, ich habe das Gefühl, dieses Jahr, sowohl die Hotels waren günstiger, die haben reagiert, letztes Jahr war es, fand ich, viel extremer und nach wie vor, wenn du auf der Giudecca bist, wenn du auf dem Lido bist, also ein Frühstück morgens, Cornetto und Cappuccino für 3,50 Euro, der Aperol für 4,50 Euro, also das finde ich alles noch gut. Aber du hast die Bagni angesprochen und das hatte Stefan Maywald auch in seinem Podcast Radio Adria thematisiert. Die sind an der ganzen Adria sehr hoch gegangen, die Kosten für einen Tag am Strand. Und natürlich, wenn du jetzt mit Familie unterwegs bist und zahlst nur für die Liegebetten und die Schirme schon so viel Geld, und dann hast du noch kein Eis gegessen, das glaube ich gerne, dass das jetzt Auswirkungen hat dieses Jahr und die Gäste eben wegbleiben. Ne? Das sind zweistellige Zahlen, die dort rückgängig sind.
Ich kann da leider jetzt nicht in die Tiefe gehen, ich müsste da spekulativ werden, aber ich weiß auch die Hintergründe, warum das ist und wie das Ganze vor sich gegangen ist mit den Ausschreibungen für die neuen Strandbadbetreiber und so weiter. Es ist eine politische Entscheidung, wie gesagt, die hausgemacht ist und die natürlich jetzt in Italien vielen auf den Kopf fällt und war aber schon vor 2 oder 3 Jahren abzusehen, das hätte da keiner mit Brief und Siegel geben, was da rauskommt und was da geplant ist. Das ist so ähnlich wie mein Obertourismus. Ich will da jetzt keine Namen nennen und gar nicht ins Detail gehen. Wie gesagt, man entmachtet alte Betreiber, die seit Jahrzehnten das haben, als Familienunternehmen aufgebaut haben, schanzt es neuen Leuten zu. Und wie gesagt, man sieht, was jetzt rauskommt und denen Leuten ist es egal, ob dort Leute sind oder nicht. Weiter rede ich jetzt nicht. Also man kann, wie gesagt, wenn weniger Leute dort sind, kann man eigentlich genauso viel oder mehr rausholen, als wenn man das Ganze voll hat. Und das ist in einem Blunzen. Und das ist auch genauso, wie halt in den Städten eben Bed and Breakfast überhand nimmt und den Stadtbetreibern oder Stadtpolitikern egal ist, was aus der Stadt wird oder ja. Wie gesagt, aber da gehen wir in eine Ecke, da könnten wir stundenlang reden. Ich glaube, das interessiert auch die Hörer gar nicht so. Es erlebt eh jeder am eigenen Leib, was überall passiert und kann da eh eins und eins zusammensehen. Ich erzähle da ganz einfach was. Vielleicht weißt du das noch nicht. Warst du in San Erasmo in letzter Zeit?
Nein.
Auf der Gemüseinsel?
Ja. Ja, nein.
Also, ich sag
vorbeigefahren mit Wolfgang Salomon und Regina.
Ja. Für uns ist das so, dass wir jedes Mal dort anlegen.
Oder stopp, wir waren im April, wir haben doch angehalten. Wir waren doch auf San Erasmo.
Auf San Erasmo nicht, wir waren auf Mazzorbo, da waren wir in Maddalena essen und wir waren dann weiter unten Richtung Laguna Sud in Malamocco. Aber dort sind wir nur vorbeigefahren. Ich wollte eigentlich ja dort anlegen, um das den Leuten zu zeigen. Es ist San Erasmo, ich gehe jetzt da mal in die Vollen und ganz gerne Historie. San Erasmo ist größte Insel der Lagune und San Erasmo ist der Gemüseversorger und Obstversorger von Venedig. Es ist quasi wie ein riesiger Open-Air-Bauernhof. Und es hat natürlich nicht diesen Charme mit verwinkelte Gassen und so weiter, was Venedig hat. Es ist wunderschöne Natur, man geht da durch Felder durch. Und obwohl es in Sichtweite von Venedig ist, ist es eine ganz andere Welt wieder, auch von den Einwohnern. Es ist, hat einen dörflichen Charakter. Und man entdeckt dort aber auch ein paar alte Sachen wie den La Torre Massimiliano. Das ist ein Turm, ein Wehrturm aus der napoleonischen Zeit, der ist von Radetzky mehr oder minder initiiert worden, dass man gegen Feinde zur See schießen kann, der viele Jahrzehnte leer gestanden ist, umgebaut wurde mit einem Vermögen, dann wieder versiegelt wurde, dass er ihnen zum Schimmeln anfängt. Man hat ihn für die Biennale benutzt, lange Rede, kurzer Sinn, architektonisch ein traumhaftes Bauwerk, reingehen kann man nicht. Wir haben das Glück gehabt, dass wir eine Bewohnerin von San Erasmo kennengelernt haben, die verwaltet den Schlüssel.
Ja, den Schlüssel, die Frau mit dem Schlüssel. Du die kennst Frau die mit Leute Schlüssel, mit dem Schlüssel.
Der man an Obolus zahlt, die einen ganz stolz da durchführt und die Geschichte zeigt. Großartig. Und ich sage, das ist ein einzigartiges Erlebnis. Man muss sich da halt, wie gesagt, ein bisschen, muss man selber Initiative führen, dass man zu dem Schlüssel kommt eben. Oder auf San Erasmo, wenn fragen, aber wenn man mal da drin war, hat man eine neue Ecke von Venedig entdeckt. Und was das Schöne dort ist, du hast da zum Beispiel auch ein Lokal mit einem Sandstrand, mit Richtung Blick auf Lido, wo die ganzen Venezianer mit ihren Booten hinkommen. Du hast da das Selbstbedienungsrestaurant, wo man die venezianische Küche bekommt, aber wo man dort auch am Strand liegen kann, wie in einem Badeort. Und wenn dort das Wasser niedrig ist, kann man dort auch die Aale rauspflücken, man kann Krebse rauspflücken eben. Und auf dem Weg dorthin, wenn man mit dem Vaporetto hinkommt, kommt man beim Experientia vorbei. Das sieht man auch nicht am ersten Blick. Das ist hinter der Häuserzeile in einem Feld drin, ein Foodtruck von der einer Signora Irena betrieben, die ist ganz umtriebig und die hat eine Null-Kilometer-Philosophie. Das heißt, du bekommst dort Burger, du bekommst dort traumhafte Salate, du bekommst Prosecco von der Insel dort, du bekommst Olivenöl von der Insel, Kraftbier Und die hat dort noch seinen Gnadenhof, wo ein paar Tiere dort herumlaufen. Eben. Also das heißt, man sitzt mitten zwischen den Tieren und wird von ihr dort hofiert. Und wenn sie gerade was braucht, ruft sie die Schwägerin an, die dann ganz geschwind das am Feld pflücken geht und dann rüberbringt. Also
Mensch, großartig. Wolfgang, ja. Herrlich. Ich habe da aber noch mal eine Frage zu San Erasmo. Wir hatten das mit der Null-Kilometer-Philosophie, das haben wir ja auf Mazorbo auch. Aber ich frage mich wirklich gerade, wenn es heißt, es ist die Gemüseinsel der Venezianer und Rialto ist der Fischmarkt der Venezianer. Was ist dein Eindruck? Du kennst so viele Gastronomen. Kaufen die wirklich? Sind die Fische, sind die Muscheln, sind die Gerichte, die wir in Venedig und in der Lagune essen, in den Restaurants, sind die von Rialto und von San Erasmo? Oder ist das, wie man es hier, ich sag das jetzt mal, an der Nordsee hat, dass du denkst, du kriegst frischen Fisch von der Nordsee und die Restaurants kaufen TK-Ware ein. Wie ist dein Eindruck von den Gastronomen, bei denen du ja auch überall in die Küche gehen darfst?
Es ist so, die Gastronomen, also die mir im Herz liegen, die machen das sehr wohl. Schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Aber das Gros natürlich kommt nicht von dort. Das kann gar nicht. Geht sich von der Menge gar nicht aus. Du hast ja auch viele Tiefkühlprodukte. Du hast, wie gesagt, du hast einen Fischmarkt, der dort, also einen Großfischmarkt, der dort reinliefert. Und du siehst ja auch selber, wo wir wieder bei der Einwohnerzahl sind, Rialto, der Fischmarkt schrumpft. Ja. Die haben ja auch immer diese Protestplakate hängen, wenn wir nicht leben, lebt Venedig nicht und so weiter. Aber es ist ganz klar, gibt's weniger Einwohner, wird weniger Fisch eingekauft eben. Ja. Und dann hast du noch diese Blaugraben-Invasion seit den letzten 2 Jahren, die dort viel umdreht, nicht, und alles auffrisst. Also um es unter den Strich zu beantworten, es gibt ja wohl welche. Diese Adressen habe ich dann in meinem Genussführer auch drin, wo es diese in der Lagune engst gezüchtete Methylamuschel gibt oder Austern gibt oder wie zum Beispiel, wo wir im Maddalena waren, gibt es das Risotto di Go. Das sind die Grundeln, die es dort nur im Norden gibt, diese Spezialität, die in Burano Mazorbo zubereitet wird. Das sehr wohl, weil das gibt sonst woanders nicht. Aber es ist wie gesagt, es sind manche, die haben sich wirklich auf diese Null-Kilometer-Philosophie, selbst der Inder am Lido draußen, also der hat von der Lagune die ganzen
Sachen. Das war toll, Wolfgang, das war ein super Tipp. Also ich habe mich echt schwer damit getan, in Venedig indisch essen zu gehen, aber das war ein großartiger Genuss und das ein,
der besten Lokale Gastgeber. Von Venedig.
Ja,
wirklich auch mit Wein allem drum dran. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, du sitzt dort mittendrin im Feld, du genießt die Sachen von dort. Es gibt daneben ein Weingut von einem französischen Weinmacher, der Michel Toulouse, der dort einen Wein vinifiziert aus alten Malvasia-Klonen und mangels Weinkeller den in der Lagune lagert. Das heißt,
ach, da rappt er auf.
Die Aromen der Lagune. Ich habe den in der Locanda Cipriani hat man den vor vielen Jahren, wie ich mein zweites Venedig-Buch geschrieben habe, habe ich dort im Winter übernachten dürfen.
Ja.
Und die haben dort gesperrt gehabt. Ich habe dort, wie gesagt, mit dem, wie auch immer, es geht so sehr in die Tiefe, lange Rede, kurzer Sinn, hat man den Wein empfohlen. Und seitdem bin ich dem verfallen und ich gehe dort auch manchmal ins Weingut und organisiere das für die Gäste, damit sie auch Venedig am Gaumen schmecken können. Dann gibt's dort einen alten Herrn, der dort Honig verkauft. Aber nicht im Glas, das Glas musst du dir selber mitbringen. Also du siehst, das ist gar nicht ausgerichtet auf Kommerzialität. Aber das schönste Erlebnis für mich ist, wenn wir am Westufer mit Blick auf Lazzaretto Novo anlegen dort, muss ich mich zuerst einmal durch die Enten durchbahnen, weil die haben die Wasserstelle in Beschlag genommen. Da darf ich nicht immer durch. Manchmal lassen sie mich nicht durch. Erst wenn sie satt und ihren Durst gelöscht haben, dann darf ich Wasser tanken. Und von dort geht man dann zu dem Torre Massimiliano und zum Ostufer, zu diesem besagten Lokal mit Strand. Und dazwischen, wenn man durch die Felder und diese kleinen Kanäle geht, kommt man bei einem Feld, bei einer Wiese vorbei, da steht, du kennst diese Espresso-Mofas, der hinten vom Mofa quasi.
Eine Ape.
Ja, genau, ja. Die haben das so gemacht, die haben einen 600 Kilogramm schweren Holzkohlenofen da drauf gegeben und die fabrizieren in dieser Wiese sizilianische Pizza. Die haben nur vom Nachbargrundstück den Strom zugeleitet für eine Kühltruhe. Das heißt, du kannst da kaltes Bier, kaltes Softdrink kaufen und der hat, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene Pizzen im Angebot. Die bist der natürlich mit den sizilianischen Pistazien. Der hat keine Homepage und nix. Das heißt, das funktioniert nur auf Zuruf oder Telefonnummer bei den Einheimischen. Du kaufst dir dort die Pizza, setzt dich im Karton hin oder nimmst das mit nach Hause, wenn du dort wohnst. Wenn nicht, setzt du dich mit dem Karton auf der Schoß hin, auf die Wiese am Ende, auf dem Holzsturm und schaust nach Venedig rüber. mit einem Bier in der Hand und mit einer Pizza. Schöner geht's nicht. Und die Preise sind, ja, wie soll ich sagen, um 40% günstiger wie in Venedig drinnen. Und das sind diese Erlebnisse, von denen man dann zehrt. Und beim letzten Mal war es so, dass wir angelegt haben mit Gästen, und ich bin mit dem Skipper vorgelaufen, habe gesagt, wir bringen euch Pizza. Die waren schon ziemlich müde vom Tagesverkehr. Und wir kommen dorthin und der Chef steht gerade dort mit seinem SUV. Dort sind ja Autos erlaubt. Und wir kaufen halt 6 Pizzen ein. Und er sagt, seid ihr die Segler, die vorbeigefahren sind, da gerade auf der anderen Seite? Ja, ja, das sind wir. Er segelt auch selber und so weiter. Er sagt, da komm, setzt euch rein, ich führe euch zurück wieder. Das heißt, man bekommt sogar ein gratis Shuttle auch noch, dass die Pizza warm ist, wenn man an Bord wieder zurück ist. Man sieht, es sind komplett toll. Andere soziale Strukturen, ja, noch. Die, ja, Leute reden, ja, miteinander. Man ist froh, wenn man was Neues sieht, wenn man Neuen kennenlernt.
Aber genau das braucht's. Und das finde ich auch nochmal zu dem Eingang kommend. Die Suche nach einer Wohnung. Für mich ist völlig klar gewesen, wir haben großartige Sachen gesehen, also eine 140 Quadratmeter Wohnung mit eigenem Bootsanleger am Canal Grande. Großartig, großartig, aber für mich steht fest, da würde ich nie hinziehen, weil genau das brauchst, dass du aus der Haustüre rausgehst und dass es eine Nachbarschaft gibt, dass es Menschen gibt, die dich kennen, die mit dir reden und nicht nur vom Tourismus leben. Und das hast du eben auf eher ich will es jetzt nicht ganz ausschließen, aber eher in den, ja, Inseln der Lagune als in Venedig selber. Ne?
Das ist das, so oft ich schon in Venedig war und selber schon vor der Millenniumswende in Venedig gewohnt habe für eine Zeit, ich bin noch immer Gast in Venedig, jedes Mal, wenn ich hinkomme. Mhm. Ich kenne Venedig wie meine Westentasche, aber trotzdem bin ich immer Gast und das muss dann auch bewusst sein. Man wird, das muss auch anderen Autoren, die in der Stadt leben und in der Umgebung leben, dass sie die, in Wien sagt man, Zugerasten, die Zugereisten sind und immer bleiben werden. Ja, die sind die nächste Generation. Und ich finde es besonders verwerflich, dass manche da eben ja mit dem moralischen Zeigefinger winken und den Venezianern erklären, wie sie zu leben haben oder wie Venedig zu funktionieren hat. Und das maße ich mir nicht an. Das ist eine andere Kultur, das ist ein anderes Timing, das ist eine andere Logik. Und du siehst ja, wenn du dich auf das einlässt, dann funktioniert es auch. Das beginnt schon, wenn du dich in einen Café setzt. Es ist ein absolutes No-Go, dass dich hinsetzt und winkst und mit den Fingern schnippst, auf dich aufmerksam macht, der sieht dich und der kommt, wenn er will. Und dann kommt er auch und dann funktioniert es auch. Alles andere ist für beide Seiten schon eine Front eben nicht. Und wie gesagt, man muss halt auf diverse Sachen einlassen und halt andere Kulturen akzeptieren, wie sie sind und nicht eine teutonische Logik oder ein Raster darüber legen, bei uns zu Hause funktioniert es, also muss bei euch genauso sein. Das darf man nicht. Aber das ist in jedem Land so.
Also jetzt hast du uns schon auf die Gemüseinsel, auf San Erasmo entführt. Und du hast uns auch von einer Insel erzählt, die Cipriani gekauft hat, nur um dort Artischocken anzubauen.
Genau so. Ja, also das ist südöstlich von D'Argelo. Das ist auch ein Brachland, ein Marschland gewesen, was in den letzten Jahren mit Sandsäcken abgelegt wurde, damit keine Erosion voranschreitet. Man hat das ein bisschen, es waren dort früher Ziegen auch, man hat das ein bisschen aufgeschüttet und immer gedacht, aha, irgendetwas wird passieren. Wahrscheinlich was Landwirtschaftliches, eben vielleicht, dass sie die vom Venisa ausdehnen mit einem Weingarten oder so.
Ja, also aber Venisa müssen wir ganz kurz erzählen. Das ist dieses großartige Restaurant auf Mazzorbo. Ne?
Mazzorbo, ja.
Und ja, kommen wir gleich noch zu. Genau. Wir hatten Venisa schon mal in der Folge, wir können noch mal drüber reden.
Und es ist wie gesagt, der D'Argelo, man sieht ja, ich weiß noch, ich erzähle jetzt quasi wieder vom Krieg, aber meine Tochter sagt das immer, aber vor 20 Jahren war es ganz einfach so, ein Ausflug nach D'Argelo war noch ein Abenteuer und du bist da 2 Stunden auf der Insel biegt und es ist kein Boot gekommen. Das ist noch nicht so regelmäßig gegangen wie jetzt, dass man die Tagestouristen da im 10-Minuten-Akkord raus hat. Dementsprechend hat sich die Insel D'Argelo natürlich auch ein bisschen gewandelt und angepasst. Früher hat es 2 gastronomische Städten gegeben eben auch und jetzt gibt es ein Dutzend dort eben und es gibt dort auch Flamingo-Buchten, es gibt Museen, es gibt dort so viel zum Schauen. Aber die Bewohner sind nach wie vor, ich glaube 13 sind es momentan, 14 waren es vorher gesagt, 13 sind es momentan, wenn man denkt, es waren einmal
30.000. 30.000 auf D'Argelo?
Ja, aber du weißt, es ist alles relativ. Es heißt, auch D'Argelo ist die Wiege von Venedig. Wenn wir Stücke weiter raufschauen, und da sind ja wir vorbeigefahren, habe ich gesagt, das ist Sant'Ariano, das ist die Aversariumsinsel. wo man aussteigt und wieder auf Menschenknochen spazieren geht, wo über die Jahrhunderte die ganzen Gebeine ausgelagert wurden. Dort findet man den Spuren von Constantiaca, also ein Reich, was lange vor Venedig gegründet war. Es haben Leute in Laguna schon gewohnt, lange bevor an eine Gründung von Venedig gedacht wurde. Und da ist für mich dann interessant. Also das sind dann so Sachen, was die, wir ankern dort. Ich koche dann am Abend bei Sonnenuntergang für die Leute. Da gibt's dann an Bord gemachte Gnocchi mit sardischen Bodaga, mit frischen Orangenzesten dazu, mit Fenchelsalat, an Castöl aus Dresd. Also jetzt ist gerade Mittagszeit, hast du schon Hunger?
Ja, ich habe schon Hunger. Danke, mein lieber Wolfgang. Und ich habe nur gerade gedacht, wir müssen es nur ganz kurz nochmal einordnen für unsere Hörer. Das eine, von dem wir erzählen, ist die Tour mit TLS. Sag mal ganz kurz, TLS, das ist nicht der komplette Name, TLS Reisen, ne? Heißt es, glaube ich.
TLS Reisen, ja, genau.
TLS Reisen, also das, wir verlinken das aber alles. Da geht's, also das ist die Bootstour, die wir gemacht haben, 8 Stunden in der Laguna Morta, und da sind wir dann ausgestiegen zum Essen. Das, von dem du gerade erzählst, das sind deine Segelturns, Wolfgang und Wolfgang, das Duo Skipper und der Genussmensch, der dafür sorgt, dass es den Gästen auch schmeckt. Ihr kocht, ihr geht auch mal essen, aber ihr kocht, du besorgst Sachen, und davon reden wir jetzt gerade. Das ist auch die Tour, die
genau,
wir
in der also ersten Podcast-Folge mit bisschen, dir schon mal vorgestellt haben. Missverständlich. Ne? Aber ja. Bevor ich bin dann gleich mit dem fertig, aber wir legen dort über Nacht an. Es wird
du hast alle Zeit der Welt. Mach mir ruhig den Mund wässrig weiter.
Ja. Nach dem Essen wird die Gitarre rausgeholt, beim Mondschein werden dann Lieder zum Besten gegeben gemeinsam, und am nächsten Tag, ich bin da so ein Frühaufsteher. Also ich bin meistens immer schon um 4:30, 5 munter und bin der Erste an Deck draußen. Dort diese ohrenbetäubende Stille zu genießen und dann ins Wasser rein.
Was für ein schönes Wort, ohrenbetäubende Stille. Ja, was für eine schöne Wortkombination. Stille.
Ja. Und ich springe dann dort ins Wasser rein meistens und schwimme dort in dem Kanal herum. Und am vorletzten Mal habe ich mir das Knie blutig geschlagen unter Wasser, bin natürlich mega erschrocken, man ist ja ein weißer Hai gestellt, man weiß ja, unter Wasser sind die Monster. Und habe dann herumgetastet unter Wasser und bin auf die Fundamente einer Mauer gestoßen, wo ich mir das Knie blutig geschlagen habe. Und ich habe das Ganze dann so weit wie möglich händisch kartografiert, habe das einem befreundeten venezianischen Archäologen gegeben, und der hat gesagt, von der Mauer weiß er noch nichts. Kann auch Constantiaca sein, wir kümmern uns darum, und sobald wir was wissen, sagen wir dir Bescheid. Also das ist dann die Salomon-Mauer mit dem blutigen Knie, so auf die Art eben.
Was für eine großartige Geschichte.
Na, so entdeckt man neue Sachen. Was
für eine großartige Geschichte.
Ja. Aber zurückzukommen auf die Tour. Ich weiß, wir sind jetzt von Hunderten ins Tausendste gesprungen. Es geht ganz einfach darum, wir schiffen uns vom Punta Sabione aus. Das ist der nördlichste Teil der Laguna. Und von dort geht's dann schon los, wo ich dann den Leuten diese ganzen verlassenen Inseln zeige im Vorbeifahren, eben wie gerade mit Sant'Ariano und so weiter. Wir kommen dann dort vorbei bei Mazzorbo. Mazzorbo ist eine meiner Lieblingsinseln. Das ist die Nachbarinsel mit einer Holzbrücke verbunden von Burano. Und dort verliere ich mich regelmäßig. Also dort gibt es das Venissa, von dem wir gesprochen haben. Das ist ein Top-Restaurant mit einem inseleigenen Weingarten, wo eine autochthone Rebsorte wieder belebt oder wieder rekultiviert wurde, die sogenannte Dorana, die dort glasweise ausgeschenkt wird. Man bekommt dort ja dekonstruierte venezianische Gerichte, man bekommt dort Winzer aus dem Veneto, die selbst die besten Weinkenner nicht kennen, so junge, neue Wilde sozusagen eben. Es gibt dort diesen schönen Kanal, diesen Mazzorbo-Kanal, wo wir essen waren in Maddalena, ein Lokal auch
großartig.
Ganz
großartig. Ganz groß. Also, aber das ist das, das Maddalena erfüllt, finde ich, noch viel mehr. Also diese romantische Vorstellung, die du davon hast, wenn du überlegst, jetzt gehst du mal so richtig venezianisch essen und so das typisch Italienische, die Atmosphäre, die Gastgeber, das hast du dort natürlich viel mehr als im Venissa. Das Venissa ist traumschön, aber das ist natürlich
ganz
auch,
sag
ich mal, auch viel moderner vom Stil, ganz toll gemacht, sehr offen, sehr hell. Aber das ist eine ganz andere Atmosphäre. Und das Maddalena ist wirklich so, du hast echte venezianische, authentische Gastgeber gebucht. Hier sind sie.
Auch hier eine Geschichte zu. Ein paar Wochen, nachdem wir zusammen mit dieser Tour waren, war ich wieder mit dem Segelboot mit Hamburger Gästen unterwegs.
Ja.
Und wir haben schon, ganzen Vormittag viel zu tun gehabt, ihnen zu zeigen, und haben dann einen Mazzorbo-Kanal angelegt. Es war Muttertag. es war 14 Uhr und wir sind dort vorbei und die haben gesagt, ich werde das letzte Mal essen, es war so traumhaft gut und die haben natürlich wieder allen einen Hunger gemacht. Die sind an Bord zurück, haben gesagt, jetzt würden wir gerne essen gehen. Ich sage, es wird schwer, so kurzfristig ohne Reservierung, ich koche euch was oder warte, ich gehe vor ins Maddalena. Gastgarten bumm voll, aber es ist schon, wie gesagt, 14 Uhr kurz danach gewesen, die ersten Gäste zahlen und gehen und ich gehe zu dem Chef dorthin, sage, können Sie sich erinnern, wir waren damals mit der Regina, mit der Birgit da, immer, ja, natürlich, ich freue mich und so weiter, sage, ich habe Gäste, die haben gerade einen Hunger, ich weiß, wir haben keine Reservierung, es ist Muttertag, nimmt er mich bei der Hand, geht mit mir in die Küche rein und sagt zum Küchenteam, ist es noch möglich, dass ihr 6 Gäste bewirtet, bleibt sie noch so lange da? Alle unisono, ja. Wir sind dann dort im Garten gesessen, sind sowas von verwöhnt worden. Das sind dann diese herzerwärmenden Sachen in Venedig, der sagt, ja, kommst am Abend wieder oder das nächste Mal, wenn du reserviert hast oder so. Das ist ja wurscht. Dort hast du einen ganz anderen Zugang. Dann der anschließende Spaziergang natürlich nach Santa Caterina, wo die älteste Glocke Venedigs hängt noch.
Toll, das war auch eine tolle Erfahrung. Da hatte ich auch so das Gefühl, ne? So du, das ist so ein Geheimtipp und du kennst dann wieder die Frau mit dem Schlüssel und dann waren wir noch in diesem kleinen Garten, der hinter der Kirche ist, der auch so wunderschön war.
In dem ehemaligen Kloster recherchiert und habe da Einblick in Archive bekommen, wo Zweitgeborene quasi dort verbannt wurden in das Kloster. Es gibt auch ein schönes Buch von einer Engländerin, die das geschrieben hat, die ein paar so Sachen aufgreift. Also es ist eine extrem interessante Historie, aber es ist dort noch diese Ruhe. Du hast gesehen, du hast die Weingärten, du hast dort die Kastraue, du hast die Artischocken werden dort angepflanzt, Granatäpfel werden angepflanzt. Und wenn man dann am Ostufer entlang raufgeht, kommt man bei dem Friedhof, bei dem Stimmigen vorbei. Ja. Wo man eigentlich sieht, wie wenige Namen es gibt in Burano, nicht? Also viele Fischer, die draußen geblieben sind, dann ein paar so, unter Anführungszeichen, sie betiteln es selber als Baracke, so ehemalige Barackenhäuser, wo Leute drinnen wohnen, Reihenhäuser, kleine. Und dann gibt es von Decano.
Das war doch so eine Siedlung, das war doch mal so ein
Siedlungsprojekt mit so. Die ist von Giancarlo Decalo, das ist ein Stadtplaner und Architekt, ist übrigens der Vater von Andrea Decalo, von dem Bestsellerautor. Der war ein genueser Architekt, der 2005 in Mailand gestorben ist und der hat den Auftrag bekommen, dort etwas Neues hinzustellen, mit klaren Linien und das sollte ein Riesenprojekt werden. Das, was wir sehen, sind ungefähr 30%, was sie eigentlich geplant hat. Also es ist nicht alles umgesetzt worden und es hat für mich einen Charme. Es hat diese Pastellfarben von Burano, es hat so diese kleine Geschäftszeile, die aufgrund der Wirtschaftslage jetzt natürlich nicht bespielt wird. Es hat so was Heimeliges zwischen einer normalen Siedlung und einer Reihenhaussiedlung. Und ehrlich gesagt, das ist was zum Wohlfühlen. Ich finde das dort, das finde ich total angenehm. Du siehst auf der einen Seite auf die Lagune, auf der anderen Seite siehst du auf den Weingarten von Linz heraus. Es ist so gebaut, dass der Wind stetig durchziehen kann.
Das fand ich auch ganz interessant. Daher liegt das. Weil ich habe mich über die Anordnung der Häuser, gewundert. Das ist also bewusst so gemacht.
Das hast du in
St.
Ellen am östlichsten Zipfel auch. Ja. Also das ist der jüngste Zipfel von Venedig. Aber das wurde so gebaut und dort geht ja der meiste Wind, dass das wirklich windtechnisch so gebaut wird, dass du immer Zug dort hast. Ja.
Du, und jetzt sag mir doch mal, woran liegt das, dass es ist ja eine, gibt ja diese Holzbrücke von Burano. Und Burano, da werden ja wirklich jeden Tag, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber viele, viele Touristen.
Millionen Leute ausgeladen. Ja.
Warum geht keiner über diese Brücke und du bist mit dem Moment, wo du über die Brücke bist und bist auf dieser anderen Nachbarinsel gefühlt alleine? Woran liegt das?
Also erstens mal muss ich sagen, sind wir froh, dass es so ist, hoffen wir, dass es noch lange so bleibt.
Wir werden mit diesem Podcast nicht gerade dazu beitragen.
Also ich sage zumindest, die Leute, die diesen Podcast hören, die sehen Venedig wie anderen Augen, als wie die Ursache sind, dass Burano so überlaufen wird. Das sind Instagram-Influencer, die sich vor einem bunten Haus fotografieren, diese Fotos gehen viral und die halbe Welt läuft dorthin. Und du hast das überall. Das ist Phänomen, hast du weltweit. Ich habe das in Wien genauso. Dort, wo diese Influencer-Geschichten sind, dort balgen sich die Leute, gehst du 2 Meter weiter, bist du allein. Und ich habe das jetzt in Venedig wieder gehabt eben. Also ich bin mit meiner Familie, ich habe ihnen ein paar Sachen gezeigt, auch in einem Kloster, wo du dich reinsetzen kannst, wo keine Konsumationspflicht ist, wo du auf Couchen herumfletzen kannst, wo es eine kleine Bibliothek gibt und eine kleine Bar dazu. Und gehst du dort raus, treten dich mehr oder minder die Leute. Also das sind dann diese Sachen, wo ich sage, für mich gibt es in Venedig sehr wohl noch diese Rückzugsorte und auch Parks, die hinter Mauern versteckt sind, die aber für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Wobei da eben, wie gesagt, gerade in Venedig ein bisschen schon vorsichtiger bin, weil wenn es ihm interessiert, muss er sich das selber arbeiten. Wenn ich ihn kenne, gebe ich gern die Tipps weiter. Aber so am Blankoscheck, dass ich dann an jeden diese Sachen, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger.
Ja, das kann ich verstehen. Also das möchte man auch gerne für sich behalten, ne? Dass man sagt so.
Wie gesagt, ich gebe das gern weiter an Leute, die es zu schätzen wissen, also oder die mit dem Ganzen umgehen, aber das ist nicht was, was ich zum Beispiel irgendwie auf Social Media posten würde oder so oder in einem Buch schreiben würde.
Ich da hatte diese Reise das Vergnügen, San Giorgio nochmal von einer anderen Ecke kennenzulernen.
San Giorgio Maggiore.
Ja, über den Segelclub auch großartig. Also da könnte ich Stunden auf der Bank sitzen und nur in die Lagune rausschauen.
Es gibt ja neben San Giorgio Maggiore, wenn du den südlichen Giudecca-Kanal entlang fährst, kommst du dann zwischen Fusino und Venedig zu San Giorgio in Alga. Das ist eine Insel, die, wie der Name schon sagt, in Alga von einem alten Teppich umgeben ist. Ein ehemaliges Kloster drauf, wo die ganzen Schätze Venedigs vereinigt waren. Eine ehemalige Repräsentationsinsel. Du musst dir vorstellen, bevor Venedig mit einer Brücke verbunden war, ist man von Fusina vom Festland mit dem Boot in die Serenissima gefahren. Und natürlich Eindruck zu schinden, ist man auf halber Höhe stehen geblieben und hat den Leuten dort gezeigt, San Giorgio in Alga als Empfangsinsel, was sie nicht für Schätze haben an Malereien, an Gold, an Stoffen und so weiter. Von dieser Insel sind Dogen hervorgegangen sogar. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Und das Kloster ist dann als Gefängnis auch verwendet worden. Es ist sukzessive abgesiedelt worden. Es hat da die üblichen Sachen wiedergegeben, ja, die bis es zum Pulvermagazin umfunktioniert wurde. Und im Zweiten Weltkrieg haben dort die Taucher der deutschen Wehrmacht mehr oder minder Training, also so die Trainings gehabt, wie sie Schiffe kapern und so. Das war okkupiert von denen. Und das war auch eine ganz, ganz eigene Geschichte. Das waren so eine Art Robin Hood, der Kommandant von dort, und der hat den Leuten gesagt, wenn ihr was zum Essen wollt, dann müsst ihr reintauchen nach Venedig und müsst euch was organisieren. Und die sind dort reingetaucht, wie beim Edgar Wallace Film. Während der Fischer links ausgeladen hat, haben die das rechts runtergestohlen. Und der Stadtkommandant hat dann gesagt, das geht nicht so weiter. Also ihr könnt so nicht diese Streiche spielen und die Leute auch bestellen irgendwie, worauf die dann in der Nacht in sein Zimmer eingestiegen sind und ihm eine Bombenattrappe reingelegt haben und gesagt haben, wir haben alle Macht der Welt, und da war dann Ruhe. Und das war, wie gesagt, das war so eine losgelöste Station, also die es ziemlich bunt getrieben haben. Das Ganze hat dann ein abruptes Ende gefunden. Es hat dann einen Partisanenanschlag gegeben, ein Stück weiter unten in den Euganeschen Hügeln, und dann haben sie das gesperrt, und das wurde dann in Wien im Daberbad dort eben, wurde dann die Trainings weitergeführt. Aber was ich sagen wollte, man kommt auf diese Insel hin, man hat sowohl noch von der Wehrmacht als von dem alten Kloster hat man noch Spuren, papierdünne Wände, also man muss extrem vorsichtig sein. Und es ist dort ein Vogelschutzgebiet auch. Es ist komplett verwachsen. Also man kommt dort wirklich mit der richtigen Ausrüstung und ja, man muss sich dort durchhaken durch. Aber wenn man das einmal erlebt hat, dann sieht man, wie Venedig richtig funktioniert hat und wie es wieder funktionieren könnte. Nicht? Man kommt dort mit dem Boot nicht leicht ran, weil es ist natürlich alles verlandet, es ist immer ausgebaggert. Es ist der Alkenteppich noch dazu. Also das ist ein Abenteuer pur. Stücke weiter rund ist San Angelo della Polvere. Das ist auch eine ehemalige Klosterinsel, die zum Pulvermagazin umfunktioniert wurde. Von der gibt es so gut wie keine Bilder.
Die, nochmal, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Zu was umfunktioniert wurde?
San Angelo
wurde?
Della Polvere, wie das Pulver eben.
Ja, und wurde zu was umfunktioniert?
Zu einem Pulvermagazin. Die sind ja alle, die sind ja alle unter Napoleon, sind ja die meisten Klöster säkularisiert worden, zugesperrt worden, entmachtet worden.
Ja.
Man hat sie dann als Pulverdepot verwendet, und dieses Pulverdepot ist beim Blitzeinschlag explodiert und es hat ein Erdbeben der Stärke 3,2 gegeben in der ganzen Lagune. Man kann auf diese Insel auch noch gehen, es gibt noch Reste, es ist eine Kaserne drauf gebaut geworden, aber das sind so Sachen, selbst die Venedig-Kennnahmen von diesen beiden letzten
Inseln. Wolfgang, ich wollte gerade sagen, also wir müssen das mal echt festhalten. Nicht nur, dass du wirklich der Genusspapst bist, Venedig abseits der Pfade, aber du kennst auch noch die ganzen geschichtlichen Hintergründe. Ich meine, die Regina, die müsste doch eigentlich sagen, die müsste dich doch an einer Kette festzurren und sagen, du machst mit mir jetzt nichts anderes mehr als nur noch Venedig, oder?
Ja, wir machen das also, nächstes Jahr. Für nächstes Jahr sind ja eh geplant, eben nicht wieder weitere Reisen. Wir haben jetzt am 20. September haben wir noch eine Reise eben nicht. Aber ich habe halt nur, wie sagt man in Österreich wieder, man kann nicht mit Anhintern auf mehrere Kirtage tanzen. Ich habe noch andere Projekte am Laufen und ich bin ziemlich viel in Dresden auch unterwegs. Ich schreibe auch für das Alpe Adria Magazin. Kommt übrigens jetzt am kommenden Freitag, am 5. September raus. Da ist ein Artikel von mir drin über den Napoleoniker Küstenwanderweg zwischen Dresden, Opicina und Prosecco. Wandern zwischen Himmel und Meer. Titel sagt schon alles, auch mit den ganzen Adressen, mit den Osmitzenbuschenschanken und den kulturellen Sachen. Großartig. Ja, und dann habe ich natürlich eine Familie, die mein Hauptanliegen ist und deswegen geht nicht alles, was Absolut. Ich so gern möchte. Absolut. Aber wenn der Lotto 6 eintrifft, dann werden wir wahrscheinlich nach Venedig und in die Lagune ziehen und dann werden wir schauen.
Habt ihr mal eine Zeit lang dort gelebt oder habe ich das falsch
erinnert? Ich habe 1999 in San Giovanni e Paolo gelebt mit Blick auf die Kirche dort.
Ja.
In ein paar hundert Jahre alten Palazzo, in dem es gespukt hat.
Ja.
Und habe das erste Mal wirklich Venedig von hinten aufgerollt. Und haben dort auch meine Inspirationen damals geholt in meinem Stammlokal. Wie kann
für
ich das
deine, für deine Spezerei, ne? Für dein Restaurant, genau. Was du in Wien hattest.
Ich habe dieses Konzept dann umgearbeitet, habe das auf Wien adaptiert und das ist mir 17 Jahre gelungen. Ich habe das genauso machen können, wo sich sämtliche sozialen Schichten durchgeschoben haben, vom einfachen Arbeiter, von der Friseurin bis zum Bankdirektor, es ist alles zu uns gekommen eben und man war dort intim unter sich und hat dort Spezialitäten und Weine kosten. Und
also Wolfgang, ich sehe das irgendwie so vor mir, wir haben ja so wirklich sehr viel, ist ja im Wandel und man sollte ja immer seine Wünsche manifestieren. Ich sehe das irgendwie so vor mir, dass ich irgendwann in die Türe aufmache auf der Giudecca und in ein Restaurant eintrete und du bist der Gastgeber.
Du, Birgit, wir können das gern mal organisieren, wenn du eine Location unten organisierst oder so, bin ich gerne mal bereit, wenn wir ein Event machen, dass wir dort unten kochen, dass ich venezianische oder Triestiner Spezialitäten serviere. Wie gesagt, aber ich habe leider nicht die Zeit und die Muße, das Ganze unten dort vor Ort zu organisieren. Wenn ich in ein gemachtes Nest komme, bin ich gern bereit und stelle mich dorthin. Das andere, was ich natürlich anbieten kann, wie gesagt, wer eben halbwegs nicht seetauglich, lagunentauglich ist, der kann sich auf unser Segelboot begeben. Das ist unter www.segeln und mehr, sind in Kürze die nächsten Termine dann für nächstes Jahr zu sehen und kann sich am Segelboot verwöhnen lassen, respektive wir gehen dann mit den Leuten dann in die Lokale, die sie interessieren.
Also das wird ja auf jeden Fall wieder verlinkt und das kommt alles mit rein, aber das können wir vielleicht wirklich mal festhalten, dass wir uns das vornehmen, ob das für 2026 ist, dass wir für die Hörer unseres Podcasts mal einen Venedig-Tag organisieren.
Ja, gerne.
Und mit dir gemeinsam in die Lagune reisen. Hast du eigentlich ihr habt jetzt ja die Laguna Nord, die Laguna Morta gemacht. Ist das auch mal geplant für den südlichen Teil oder sagt ihr, wir bleiben da oben in der Ecke?
Du bist ja dann früher von Bord gegangen.
Genau.
Warst du in Malamocco, warst du noch dabei?
Ja,
wie wir von Bord gegangen sind. Es geht sich, also bis dorthin haben wir die Tour ausgemacht, geht sich das nur an einem Tag aus. Mhm. Wenn es nach mir ginge, also ich kann da dann weiter südlich, genau beginnt es für mich dann wieder lustig und spaßig zu werden, wo man dann Sette Morte, also zu Inseln kommt mit sagenumwobenen, wo man zu verlassenen Fischerkarten kommt, Pellestrina entlang fährt.
Pellestrina.
Ach, das Naturschutzgebiet und nachher dann Chioggia, dass ich jeden ans Herz lege, wie gesagt. Aber für mich ist, du weißt ja, ich habe ja schon Krimi-Kurzgeschichten geschrieben und es ist ja ein langer Venedig-Krimi in der Pipeline. Und mein Ispettore Canova wohnt auf so einem Stelzenhaus vor Caroman im südlichen Pellestrina im Sommer. Mhm. Ja, und wie gesagt, das eine gibt es in einer Kombination, die Geschichte, die andere auf meiner Homepage abseits der Pfade.at. Gibt es von der Schauspielerin Barbara Kotelka eingesprochen eine kulinarische Kurzgeschichte, einen Krimi von Ispettore Canova, gratis. Oh. Man braucht nicht sich irgendwie registrieren oder so. Das ist so mehr oder minder ein Geschenk nach über 10 Jahren Schreiben an meine treuen Leser. Und wie gesagt, die Barbara ist eine gute Bekannte von mir. Die war so lieb und hat mir das eingesprochen, dass das Ganze im professionellen
Deutschland.
Ein befreundeter Studiotechniker hat mir die Studiotechnik zur Verfügung gestellt. Also der hat die Sounds dazu gemacht. Und es ist eine halbstündige Geschichte geworden im die über 6000 Zugriffe schon hat. Und vielleicht werden sie noch mehr, vielleicht interessiert sie noch mehr.
Vielleicht werden es noch mehr. Wolfgang, ganz, ich könnte jetzt wieder stundenlang noch mit dir weitersprechen. Wir haben diesen ein bisschen einen Ausblick geben können auf diesen wunderbaren Tag, auf diese 8 Stunden Bootstour. Ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Also weiß ja, ab dem 3. Mal ist es dann Tradition.
Ich freue mich auch. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Ich richte ganz, ganz liebe Grüße an all die Hörer. Über meine Homepage, ich sage es nochmal, www.abseitsderpfade.at, bei Interesse Kontakt aufnehmen. Und alles andere werden dann wir weiter besprechen, wenn es neue Abenteuer gibt. Vielleicht geht sich einmal ein Dresd-Thema aus oder die Strecke rauf nach Dresd. Dann kann
absolut,
ich auch
das ist gerade so wirklich, also Triest, dieses, das merke ich gerade überall. Das ist jetzt so der, wie sagt man es hier, so der neue heiße Scheiß. Also das ist gerade, es geht so ab, wie viele Triest-Führer, die Venedig-Triest-Achse, wer da alles unterwegs ist, das ist echt Wahnsinn. Mir ist es zu sehr Habsburger, also so dieses Gefühl, ich habe so, das, ich bin in Klein-Wien.
Ich kenne mich in Dresd genauso gut aus wie in Venedig und in der Umgebung. Das nächste Mal nehme ich dich bei der Hand und zeige dir mein Dresd. Und ich sage noch einmal, für die Leute, die sich interessieren, nützt bitte die Gelegenheit. Dresd hat den Charme gehabt, in den 70er Jahren in einer Zeitschleife hängen geblieben zu sein. Durch die EU werden Millionen hineingebuttert. Man sieht dort eine Stadt, die in Echtzeit gentrifiziert wird, die aber noch das Flair hat und nicht disneylandisiert ist in der Innenstadt wie viele andere Städte. Und das ist genau, was den Charme von Dresd ausmacht. Und es gibt so viele Sachen zum Entdecken, aber das ist vielleicht einmal für eine andere Folge.
Du, wir machen da mal eine Winterfolge draus. Das ist eigentlich eine schöne Idee, dass wir mal so ein Special machen für die Venedig-Fans. Das sind ja ganz viele davon, sind ja, die unseren Podcast hören, sind generell Fans von Italien. Und das ist vielleicht eine gute Idee, dass wir mal eine Folge machen und sagen, wir reisen mal auf die andere Seite.
Gerne, der Adria. Jederzeit. Ja? Jederzeit.
Großartige Weine gibt es da ja auch. Ne? Also
fantastische Weine und Olivenöle. Ja.
Okay, nicht nur Kaffee.
Und K&K-Küche. Ja.
Wolfgang, danke dir.
Ich bedanke mich.
Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast.